Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
Ob Apfel, Birne, Karotte, Zucchini oder Kürbis, der Blick in die Gemüse- und Obstabteilungen des heimischen Handels sind ganz schön bunt. Und das natürlich auch in Bio-Qualität. Immer häufiger findet man aber auch exotische Produkte wie Ingwer, Kurkuma, Kiwis oder wärmeliebende Arten wie Wassermelone aus heimischer Biolandwirtschaft im Regal. Aber macht es überhaupt Sinn, exotische Pflanzen im heimischen Bioboden anzubauen? Im Podcast Let's Talk About Bio wollen wir Bio zum Thema machen und uns auf die Suche nach Informationen über die Biolandwirtschaft machen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen und Experten in diesem Gebiet und natürlich auch mit den Biobäuerinnen und Biobauern selbst. Ich bin Katharina Russelt von Radio Soundportal und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Doris Lengauer über das Thema Exoten im eigenen Land. Hallo Doris.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Freut mich sehr. Wir werden heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, die Exoten. Aber ich würde sagen, vielleicht kannst du dich einfach vorab einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Also mein Name ist Doris Lengauer. Ich leite die Versuchsstation für Spezialkulturen in Wies. Wir beschäftigen uns mit Gemüse, mit Kräutern und mit Zierpflanzen und führen dort Versuche durch. Versuche konventionell, aber auch im Biobereich.
Das heißt, du bist die Expertin in dem Gebiet und du wirst uns heute einiges über die Exoten erzählen. Aber bevor wir näher ins Detail gehen, was sind denn Exoten eigentlich? Also was versteht man darunter und welche Produkte zählen dazu?
Naja, man kann sich das so vorstellen, dass Exoten einfach noch nicht so einen großen Anbauumfang in Österreich haben. Es sind zum Teil tropische, subtropische Gewächse, Kulturen, die halt zuerst einmal erprobt werden und wenn es dann funktioniert, auch wirklich von den Betrieben aufgegriffen werden. Dazu zählen in letzter Zeit zum Beispiel Ingwer, Kurkuma, hast du schon angesprochen, aber auch Mini-Wassermelone, Edamame oder die Süßkartoffeln oder die ganze Gruppe an Leguminosen, die man so findet in den Regalen, Linsen, Kichererbsen.
Ja, ich glaube, das fällt einem schon auf, wenn man in den Supermarkt geht und sieht man immer mehr davon. Aber warum ist das eigentlich so? Warum werden die immer beliebter bei uns? Oder warum kommen immer mehr zu uns nach Österreich?
Naja, zum einen muss man sich vorstellen, dass sich natürlich das Klima verändert. Das ist ja eh allen bewusst. Also wenn man gerade jetzt sieht, wie trocken das der März bislang war, ist es wirklich schon bedenklich. Aber es ist auch, der Sommer hat sich auch extrem verändert. Also wenn wir jetzt nur an die Käferbohnen denken, die sind eigentlich gezüchtet worden für unsere nassen, verregneten Sommer. Von denen sind wir schon lange weg. Wir brauchen auch hier neue Sorten, aber die Käferbohne ist wirklich was Altes. Aber wenn wir jetzt an die Exoten denken, die tropischen, subtropischen Früchte wie Süßkartoffel, die brauchen halt wirklich hohe Temperaturen, was die Luft angeht, aber auch hohe Temperaturen, was den Boden angeht. Und wenn es jetzt bei uns immer wärmere, trockenere Sommer gibt, dann haben solche Kulturen einfach eine Chance. Aber nicht nur, weil sich die Ansprüche von den Exoten da ändern, haben sie mehr Bedeutung, sondern auch einfach, weil die Nachfrage seitens der Konsumenten zum Teil auch gestiegen ist. Die Konsumenten legen immer mehr Wert darauf, regionale Produkte zu beziehen mit kurzen Transportwegen, Produkte, die auch wirklich fair produziert worden sind. Auch das ist ein Grund. Aber auch unsere Direktvermarkter, die ja hauptsächlich Biobetriebe sind, sind immer auf der Suche nach Nischenprodukten, nach Neuheiten, um ihr Sortiment breiter zu gestalten, um mehr den Konsumenten anzubieten. Ich glaube, dass da wirklich mehrere Faktoren dafür verantwortlich sind. Und natürlich auch der Lebensmitteleinzelhandel ist immer wieder auf der Suche nach was Innovativem. Das gehört genauso dazu.
Kann man das irgendwie sagen, welches Produkt oder welcher Exote jetzt am beliebtesten bei uns ist oder wo vielleicht die Nachfrage in den letzten Jahren besonders gestiegen ist? Kann man das irgendwie eingrenzen oder einschätzen?
Also ich würde sagen, die Süßkartoffel ist bereits sehr gut eingeführt. Wir haben ja bei uns in der Versuchsstation auch einen Hofladen, wo wir unsere ausgewerteten Gemüsearten verkaufen. So wie bei allen Gemüsearten gibt es eine Vielfalt in jeder Gruppe. Denke mal jetzt an die Tomaten, da gibt es nicht nur rote, sondern auch gelbe oder orange oder auch violette, schwarze. Und so gibt es auch bei der Süßkartoffel verschiedene fleischige Sorten mittlerweile, eben orangefleischige, weiße, violette. Und es ist halt schon so, dass die Konsumenten immer zu dem Produkt greifen, das sie zuerst kennengelernt haben. Also wenn man jetzt die orangefleischigen Süßkartoffeln das erste Mal gekostet hat und gegessen hat, dann wird man eher die orangefleischigen einkaufen als jetzt andere Sorten. Also ich glaube, die Süßkartoffel ist bereits sehr gut eingeführt und ein Renner, was halt noch relativ neu ist, ist Ingwer und Kurkuma. Gibt es auch noch nicht in dem Umfang, weil noch nicht so viele Biobetriebe auf diesen Zug aufgesprungen sind, aber ich denke, dass da der Markt auch groß ist, allein auch wegen den Ernährungstrends. Also asiatisches Essen ist einfach ein Trend. Man kommt auch immer mehr drauf, wie gesund zum Beispiel Ingwer und Kurkuma ist. Hat in den letzten Jahren ja auch sehr viel an Bedeutung gewonnen, allein in der Medizin. Als Nahrungsergänzungsmittel Kurkuma findet man sogar schon in Teemischungen.
Und wächst er jetzt eigentlich auch im Boden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist auch Voraussetzung für Bioproduktion, dass die Kulturen im Boden wachsen, in der Erde direkt. Und das passiert beim Ingwer und beim Kurkuma auch so. Also die wachsen direkt im Erdboden.
Ja, Süßkartoffel war schon oft Thema heute bei uns in der Folge, aber vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie werden denn Süßkartoffeln, Edamame oder was es da auch noch immer gibt, bei uns kultiviert?
Ja, die Süßkartoffel, die wird im Freiland kultiviert. Sie ist dadurch, dass sie eine tropische Pflanze aus Amerika ist, wirklich empfindlich, was jetzt Spätfröste angeht. Deshalb wird die erst so frühestens Mitte Mai nach den Eisheiligen direkt gepflanzt. Bei den Süßkartoffeln wird im Unterschied zu den Kartoffeln nicht die Knolle gelegt, sondern werden Pflanzen produziert aus den Knollen und diese Jungpflanzen werden dann gesetzt. Und ich habe vorher schon gesagt, es gibt eigentlich sehr, sehr vielfältige Sorten bei Süßkartoffeln. Und die meisten brauchen so ungefähr 100 Tage vom Setzen bis zur Ernte und das geht sich dann eigentlich recht gut aus bei uns. Und es ist im Gegensatz zur Kartoffel ein Windengewächs, gehört nicht zu den Nachtschattengewächsen. Vielleicht kennen einige diese Prunkwinden im Balkonkisterl, die einfach die Kisterl schön füllen als Strukturpflanzen. Auch diese Süßkartoffeln machen extrem viel Kraut, sage ich einmal, Blattmasse und machen dadurch den Boden dicht und insofern ist auch Unkraut eigentlich weniger Thema bei den Süßkartoffeln. Wichtig ist nur, dass man sie nach der Ernte noch an einem warmen Ort nachreifen lässt, weil dadurch werden sie erst haltbar und dadurch kriegen sie auch erst ihren süßen Geschmack. So, das wäre die Süßkartoffel. Bei der Edamame oder Speisesoja, das ist eigentlich nichts anderes als eine Sojabohne, die wir so als Trockenbohne auch kennen, nur dass sie im unreifen Zustand geerntet wird, sprich zur Teigreife, also das heißt in den Hülsen. Da befinden sich meistens 2 bis 3 so Sojabohnen, die sind aber noch weich, ähnlich wie die Erbsen. Und die sind einfach von der Ernährungsphysiologie total wertvoll für uns, weil sie fast gleich viel Eiweiß wie Kohlenhydrate enthalten. Und deshalb ist das wirklich sinnvoll, dass wir die Sojabohnen selber essen und nicht den Tieren verfüttern und praktisch das veredelte Teil, sprich das Fleisch, dann zu uns nehmen. Gemüsesoja kann man jetzt entweder so zubereiten, dass man die ganzen Hülsen so 5-6 Minuten kocht und dann die Körner aus der Hülse herauszuzelt, herausknappert. Das ist eigentlich das ursprüngliche Essen von diesen Sojabohnen auch. Oder auch ausgelöst, wie man es auch im Supermarkt eigentlich schon im Tiefkühlregal von Iglo beispielsweise finden. Also da gibt es die Edamame ausgelöst, schon so wie die Erbsen im Regal. Aber ursprünglich heißt Edamame Bohne am Stiel. Und so wird sie auch in Asien, in ihren Heimatregionen angeboten. Also da werden praktisch die ganzen Pflanzen abgeschnitten, entlaubt und gebündelt und so als Bündel angeboten am Jahrmarkt, also auf den Märkten zum Beispiel. Und in dem Zustand halten sich die auch irrsinnig lang. Also man kann im Kühlschrank reingeben und da jetzt wirklich 2 Wochen lang immer wieder die Hülsen herunterpflücken und frisch zubereiten. Und das ist einfach ein lustiges und schönes Produkt, was, glaube ich, auch für unsere Direktvermarkter unglaublich super wäre als Abwechslung oder als Gag. Genau. Und wenn wir jetzt an Ingwer, Kurkuma denken, die sind ein bisschen anspruchsvoller. Die wachsen im Freiland nicht. Die brauchen wirklich ein Folientunnel oder ein Gewächshaus, weil es eine tropische Pflanze ist, die auch wirklich sehr viel Luftfeuchtigkeit braucht für ihr Wachstum. Das ist für manche Betriebe vielleicht auch eine Schwierigkeit, dort, wo es nicht so viel Regen oder Wasser zur Verfügung gibt. weil man muss wirklich schauen, dass im Tunnel, im Glashaus genug Luftfeuchtigkeit da ist und da öfter mal Oberkopf auch die Beregnung einschalten. Man muss auch schattieren, weil sonst kriegt das Laub braune Flecken. Und beim Ingwer und Kurkuma ist auch ein bisschen die Herausforderung, dass diese beiden nicht wirklich lange haltbar sind, wenn man es bei uns da in Österreich produziert. Also sie brauchen schon mindestens 8 Monate, um jetzt dann lagerfähig zu sein. Also wenn man so ein Ingwer kauft aus Asien, dann weiß man, das hat außen so eine braune Haut drauf. Unser einheimisches Produkt, unser einheimischer Ingwer-Kurkuma hat das nicht. Der ist wirklich ganz hell, so ein bisschen rosarot. Ein wunderschönes Produkt, aber ist halt nicht so lange haltbar. Aber ich finde das jetzt gar nicht so ein Nachteil, weil dadurch kann man auch ganz gut unterscheiden, welcher Ingwer jetzt bei uns produziert worden ist und welcher von weiter her gereist worden ist.
Kannst du auch irgendwie sagen, wie lange es die Süßkartoffel schon bei uns gibt oder generell, wie lange es die unterschiedlichen Exoten bei uns gibt? Das wird ja wahrscheinlich weit zurückgehen, aber vielleicht von den bekanntesten oder von denen, die jetzt erst in den letzten Jahren gekommen sind. Wie lange gibt es denn die schon bei uns?
Noch nicht so lange, sonst würde man es ja nicht unter Exoten laufen lassen. Also die Süßkartoffel ungefähr 5 bis 10 Jahre, dass die jetzt wirklich populär und eingeführt ist in unseren Supermarktregalen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, die wenigsten Gemüsearten, die wir so konsumieren, sind bei uns wirklich heimisch. Die sind alle irgendwo herkommen. Also Christopher Columbus zum Beispiel hat ganz viele Gemüsearten im Gepäck gehabt, als er da von seinen Entdeckungsreisen zu uns herkommen ist. Und da war ihm zum Beispiel die Süßkartoffel auch eine, die er mitgehabt hat im Gepäck, neben der Tomate damals.
Ja, das ist eh ganz spannend, wie sich das alles so entwickelt hat, muss man schon sagen, und was danach kommen wird. Aber über das reden wir dann ein bisschen später, vielleicht die Frage vorweg, welche Regelungen gelten denn da für den Pflanzenbau? Gibt es da bestimmte Richtlinien auch? Vielleicht kannst du das noch einmal genauer erklären.
Naja, grundsätzlich gibt es für Exoten keine Richtlinien, aber es gibt Richtlinien für die biologische Produktion. Also das ist auch der Unterschied. Ich habe vorweg schon gesagt, wir in der Versuchsstation haben sowohl konventionell betriebene Flächen als auch Bioflächen. Und die Bioflächen unterliegen eben dieser EU-Bio-Verordnung. Und das fängt an beim Saatgut, dass man ganz speziell zugelassenes Biosaatgut verwenden muss oder Pflanzgut, das biologisch zugelassen ist. Geht dann über die Düngung, also da gibt es zugelassene Düngemittel, geht über die Beikrautregulierung, weil eigentlich keine Herbizide zugelassen sind, ja, bis hin zum Pflanzenschutz. Also es gibt da wirklich Vorgaben, die gelten für eine biologische Produktion, und wenn man ein Bioprodukt kauft, dann kann man das eigentlich auch ganz gut am Bio-Logo erkennen.
Weil du gerade Pflanzenschutz angesprochen hast, was versteht man genau darunter?
Pflanzenschutz in biologischer Landwirtschaft bedient sich Mitteln, die zugelassen sind für den biologischen Landwirtschaft. Aber es gibt auch speziell da bei uns in der Steiermark, in der Landwirtschaftskammer, die Nützlingsberatung. Und wir sind da, glaube ich, Vorreiter in unserem Bundesland, was Nützlingseinsatz angeht. Nützlinge, das sind Insekten, die praktisch die Schädlinge entweder parasitieren oder komplett auffressen. Und wenn man weiß, welche natürlichen Gegenspieler die Schädlinge haben, dann kann man wirklich diese Nützlinge gezielt zukaufen und einsetzen und vorbeugend in der Kultur mitlaufen lassen, sodass gar nie wirklich so ein großer Schädlingsdruck entsteht.
Du hast vorher auch schon die Versuchsflächen angesprochen. Vielleicht können wir darüber kurz ein bisschen reden. Was passiert bei den Versuchsflächen genau? Vielleicht kannst du das ein bisschen näher erklären. Warum heißen die Versuchsflächen eigentlich?
Die ganze Versuchsstation heißt Versuchsstation, weil wir Versuche dort machen. Und das sind zum einen Sortenvergleiche, wo wir schauen, welche Sorten gibt's von dieser Kulturart überhaupt und welche bewähren sich bei uns da in der Steiermark. Und wenn sie sich bei uns am Standort gut verhalten, sprich wenn sie gute Erträge liefern, wenn sie gesund bleiben, wenn sie gut wachsen, dann werden die Versuche in Kooperation mit Betrieben fortgeführt. Und ganz oft sind die Ergebnisse dann nicht nur für die Steiermark, sondern für ganz Österreich oder auch für andere Länder wertvoll und werden dort dann auch umgesetzt.
Wenn vor allem Obst und Gemüse aus wärmeren Ländern herkommen, ist es ja ganz spannend, wie die dann bei uns überleben können und wie sich die anpassen können. Und dann würde meine nächste Frage da auch gleich dazu passen. Welche Kulturen profitieren denn von den klimatischen Veränderungen und könnten sich bei uns dann in weiterer Zukunft noch durchsetzen? Weil du hast ja vorher schon gesagt, Klimawandel ist halt was spürbar ist, auch in der Landwirtschaft. Und nachdem es bei uns wärmer wird, werden wahrscheinlich auch noch weitere Kulturen bei uns ihren Platz finden, oder?
Ganz bestimmt wird das so sein. Also grundsätzlich kann man sich einfach denken, Die Kulturarten, die es gern warm haben und heiß und trocken, das sind die, die sich bei uns durchsetzen werden. Es gibt natürlich viele exotische Arten, die bei uns auch gut wachsen, die aber trotzdem einen großen Feuchtigkeitsbedarf haben. Und die, denke ich, werden sich aufgrund der momentanen Situation nicht wirklich umsetzen, beziehungsweise wird es dann einfach im Produktionssystem ein Umdenken geben müssen, dass man konservierende Bodenbearbeitung zum Beispiel macht, dass man die Flächen abdeckt, mulcht, damit man einfach die Feuchtigkeit im Boden bewahren, dass man Humus aufbauen. Also all diese Dinge spielen damit eine Rolle, ob sich eine exotische Kultur bei uns integrieren kann oder nicht.
Ja, ich glaube, dass das auch immer ein Punkt der Nachhaltigkeit ist, weil ich glaube, das ist die Kritik, dass man sagt, ja, warum sollte was, was eigentlich bei uns nicht heimisch ist, bei uns anpflanzen? Ist das auch was, mit dem die Landwirtschaft bei uns konfrontiert ist, dass man sagt, ja, warum sollte man das daherbringen, wenn es eigentlich hier nicht heimisch ist?
Das glaube ich jetzt eigentlich weniger. Weil, wie gesagt, wir sind alle auf der Suche immer nach Nischenprodukten, nach neuen, nach innovativen Dingen. Also ich glaube, das ist keine Bremse für ein exotisches neues Produkt. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr wertvoll, wenn wir wegkommen von diesen wenigen Kulturen, wenn man so schaut, die Monokulturen, gerade jetzt im Ackerbau. Die Vielfalt ist eigentlich das, was die Erde ausmacht, was uns Menschen ausmacht, aber auch was die Früchte am Feld ausmacht. Und nur eine Vielfalt kann auch wirklich gesund wachsen, wenn man weiß ja, dass die Pflanzen sich auch unter der Erde gegenseitig beeinflussen. Denkt man an die Mischkulturen, die seinerzeit in den Hausgärten gestanden sind, die aber auch wieder zurückkommen. Oder denkt man daran, wenn ein Schädling kommt, wenn jetzt alles nur eine Kultur wäre, dann ist diese Kultur schnell vernichtet. Wenn das jetzt vielfältig ist, dann ist das auch einfach für unsere Nützlinge Lebensraum und besser einfach. Es ist besser abgesichert. Vielfalt ist das, glaube ich, was die Evolution erfolgreich macht. Monokultur, Einfältigkeit, das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Die Vielfalt betrifft es auch, dass einfach der Fruchtwechsel am Feld dementsprechend vielfältig ist. Fruchtwechsel bedeutet, dass unterschiedliche Kulturarten hintereinander angebaut werden. Jede Pflanzengruppe hat ja so seine eigene oder ihre eigenen Schädlinge und entzieht dem Boden ganz speziell jetzt die Nährstoffe. Und wenn man Fruchtwechsel macht, dann hat man einfach unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden heraus, weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und die Krankheiten können sich jetzt auch nicht so anreichern im Boden, wenn das vielfältiger ist. Und das ist natürlich ein Kernbestandteil der biologischen Landwirtschaft, ein Erfolgsfaktor dafür.
Ich würde gerne anknüpfen an die Vielfalt, das hast du jetzt oft genannt. Was könnte denn noch alles bei uns kommen? Kannst du da Beispiele nennen? Auf was kann man sich denn noch freuen bei uns in Österreich?
Ja, ich denke, eine ganz interessante Gruppe sind die Leguminosen, weil einfach Leguminosen sind die Hülsenfrüchte, die Eiweißpflanzen, die einfach ganz stark an Bedeutung gewinnen werden, weil sehr viele Leute in unserer Gesellschaft sich schon vegetarisch oder vegan ernähren und man weiß, dass dieses hochwertige Eiweiß von diesen Hülsenfrüchten für die menschliche Ernährung sehr sinnvoll ist, sehr wichtig ist, sehr essentiell ist. Dass die Leguminosen aber auch weniger Düngerbedarf haben, weil sie einfach die Fähigkeit haben, mit ihren Knöllchenbakterien, die auf den Wurzeln sitzen, den Luftstickstoff zu fixieren und der Pflanze verfügbar machen. Die Ernährungsgewohnheiten müssen sich langfristig auch einfach aufgrund von unserer Klimasituation verändern. Also man weiß, jeder isst zu viel Fleisch. Gerade wir Österreicher sind da leider Gottes kein gutes Beispiel dafür. Also wir essen sehr viel Fleisch und das Fleisch wird ja auch irgendwie produziert. Das heißt, wir importieren da Futtermittel, teilweise von Regionen, wo Regenwald abgeholzt wird. Und wenn wir jetzt unseren Schwerpunkt mehr auf die Leguminosen, auf vegetarische Ernährung fokussieren, dann kommen wir aus dem Schlamassel, glaube ich, auch besser heraus.
Ja, gerade weil es halt ein bisschen ein Experimentieren oder ein bisschen ein Wissen braucht, gibt es schon sehr viele Bäuerinnen und Bauern bei uns, die sich daran wagen sozusagen und das ausprobieren und das auch schon anbauen und leben bei uns?
Ja, das kommt ganz drauf an, welche Kultur das wir jetzt anschauen. Also die Süßkartoffeln, die sind stark gewachsen schon in den letzten Jahren. Da gibt's, ich weiß jetzt die Biofläche nicht, aber insgesamt ungefähr 150 Hektar in Österreich, was voriges Jahr gewesen ist. Die Edamame auch ganz stark im Kommen, also fast schon 500 Hektar Anbaufläche letztes Jahr. Und bei der Sojabohne ist wirklich total schön, dass da wirklich fast 40% biologisch erzeugt worden ist.
So, jetzt haben wir ja schon einiges über die Exoten bei uns in Österreich gelernt. Jetzt würde ich dich aber auch noch gern persönlich dazu befragen. Und habe mir drei Fragen jetzt an dich vorbereitet. Erste Frage wäre, was bedeutet denn Bio für dich?
Bio bedeutet für mich das ganze System, Pflanze, Umwelt, Mensch, Gesellschaft ganzheitlich zu sehen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, dass wir einfach nur ein Samenkorn in die Erde stecken und dann das Produkt ernten, sondern es hängt total zusammen. Also es beeinflusst sich ja auch untereinander. Der Boden hat eine ganz große Aufgabe. Wenn der Boden gut versorgt ist, wenn der lebendig ist, dann wird die Pflanze zum Beispiel auch nicht krank. Also das ist nicht anders als bei uns. Wenn wir stabil sind, dann werden wir auch nicht krank und das ist bei den Pflanzen auch so. Und dieses ganzheitliche Denken, das ist einfach das, was für mich Bio ausmacht und was, glaube ich, auch einfach ein Umdenken erfordert und was die Zukunft sein kann nur.
Und was ist dein Lieblingsexote?
Das kann ich so gar nicht genau sagen. Ich bin jemand, der sehr viel experimentiert, auch nicht nur im Feld, sondern auch in der Küche. Ich esse sehr gern sehr vielfältig und ich glaube, das ist es auch, auf was es ankommt. Man muss einfach schauen, dass man bunt ist, dass man alles Mögliche isst und damit man einfach gesund bleibt. Und insofern habe ich da keinen exotischen Liebling. Also ich mag die alle.
Ist ja auch ein bisschen eine gemeine Frage, ich gebe es dir zu. Dann schon die letzte Frage. Welche Bio-Exoten soll es denn noch bei uns in Österreich geben? Was würdest du dir denn vielleicht persönlich noch wünschen?
Naja, wir machen ja sehr viele Experimente jedes Jahr. Ich habe da schon einige im Hinterkopf, die ich aber noch nicht verraten möchte. Es kommt natürlich auch darauf an, es wird nicht überall in Österreich Exoten oder der Anbau von Exoten möglich sein. Es kommt aufs Klima an, auf den Standort, auf die jeweiligen Gegebenheiten vom Betrieb, auch wie es vermarkten kann. Weiß nicht, vielleicht gibt es bald Sesam oder keine Ahnung. Ich glaube einfach, ja, ich glaube, dass da noch, also die Vielfalt geht uns nicht aus. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Kann keine Prognose abgehen, aber es kommt bestimmt noch einiges. Und ich freue mich drauf, wenn wir dann auch noch mehr heimische Bioprodukte in unseren Supermärkten finden.
Ja, ich glaube, da können wir uns schon alle drauf freuen. Ja, super, dann wären wir jetzt eh schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Jetzt am Schluss will ich das Ganze noch einmal ein bisschen zusammenfassen in unserem Faktencheck. Biobäuerinnen und Biobauern sehen einen lebendigen, gesunden Boden als Voraussetzung für gesunde Pflanzen und Tiere an. Sie fördern das Bodenleben durch Gründüngung, Mist, Kompost, Gülle, Jauche und eine abwechslungsreiche Fruchtfolge. Biobetriebe verzichten zudem auf schnell lösliche mineralische Dünger und setzen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ein. Bioprodukte sind übrigens leicht durch die Kennzeichnung mit dem EU-Bio-Logo, einem Blatt aus Sternen auf meist grünem Grund, zu erkennen. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Danke für die Einladung.
Sehr viel über die Exoten in unserem Land lernen können.
Dankeschön.
Danke und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Bio.